Heute soll es nun um einen anderen Schrittmacher und Mutmacher gehen, nämlich Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones, Schrittmacher und Mutmacher für bibeltreue Evangelisation. Und ich möchte diesen Vortrag unter das Wort aus Hebräer 13, Vers 7 stellen, wo es heißt, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schauet an und folgt ihrem Glauben nach. Hebräer 13, Vers 17. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schauet an und folgt ihrem Glauben nach. Es war einmal ein junger Mediziner in London. Der hatte mit 25 Jahren eine kurze, aber schon sehr steile Karriere hinter sich. Aufgewachsen war er in Wales, hatte dort auch den größten Teil seiner Schulzeit verbracht. Aber dann zogen seine Eltern aus wirtschaftlichen Gründen in die Metropole nach London. Man schrieb das Jahr 1914. Und da Martin im Dezember 1899 geboren wurde, kann man immer sehr schön sein Alter gleichsetzen mit der jeweiligen Jahreszahl. Das können Sie sich schon mal merken. Beginn des Ersten Weltkrieges, da kommt er also nach London. Zwei Jahre danach, mit 16, beginnt er sein Medizinstudium am renommierten St. Bartholomew's Hospital in London. Und schon bald zeigt sich seine auffällige Begabung in diesem Fach. Mit 21, da hat er also sein Studium gerade abgeschlossen, nach 5 Jahren wird er zum Assistenten von Lord Horder berufen, der damals zu den führenden Medizinern Englands gehörte. Er war 3 Jahre vorher in den Ritterstand erhoben worden und gehörte zu den Leibärzten der englischen Königsfamilie, hat also unter anderem auch Elisabeth II. Behandelt. Lloyd-Jones arbeitet intensiv mit seinem Chef zusammen, was sich noch als folgenreich herausstellen sollte. 1923, und Sie wissen, Martin ist jetzt 23, promoviert er zum Doktor der Medizin und wird schon 2 Jahre danach zum Member of the Royal College of Physicians berufen, also wird Mitglied der Königlichen Akademie für Medizin. In seiner Forschungsarbeit beschäftigt er sich mit bakterieller Endokarditis, also Herzklappenproblem, und zugleich ist er bereits Konsultationsarzt in der Praxis, in der Privatpraxis von Lord Horder in Londons berühmter Harley Street. Ein Jahr danach, 1926, wird ihm in Aussicht gestellt, bald eine Assistenzprofessur am Bartholomew's Hospital antreten zu können. Während dieser Londoner Jahre besucht Martin Lloyd-Jones regelmäßig die Gottesdienste der Charing Cross Chapel, einer presbyterianischen Gemeinde. Doch weder hier noch vorher in seinem Elternhaus hört er jemals das Evangelium. Und er lebt mit dem Missverständnis, das so viele andere mit ihm teilen: weil ich Mitglied einer Gemeinde bin, bin ich ja auch Christ. Viele Jahre lang dachte ich das, dass ich ein Christ wäre, aber ich war es nicht. Ich war Mitglied einer Gemeinde, ich besuchte die Gottesdienste regelmäßig. Und so nahm jeder an, ich sei ein Christ. Was ich brauchte, war eine Predigt, die mich von meiner Sünde überführt hätte und mir gezeigt hätte, dass ich Buße tun muss. Aber ich habe solche Predigt nie gehört. But I never heard that. In dieser Zeit, 1924, 25, kommt es dann aber zur Lebenswende. Martin Lloyd-Jones hat das nie im Einzelnen beschrieben, wie er überhaupt mit Berichten über persönliche Einzelheiten sehr zurückhaltend war. Aber er hat im Nachhinein das einmal so formuliert. Er sagte, Gott brachte mich dazu, dass ich die wirkliche Ursache meiner Probleme erkannte. The real cause of all my troubles. Das bestand darin, dass ich eine böse, gefallene Natur hatte, mit der ich Gott hasste und die Sünde liebte. Mein Problem bestand nicht in den Dingen, die ich tat. Das war nicht das Entscheidende, dass die Dinge, die ich tat, falsch waren. Sondern ich selbst im Zentrum meines Seins war verkehrt. Martin Lloyd-Jones erkennt das, kehrt um zu Jesus Christus, klammert sich im Glauben an seine Vergebung. Und plötzlich steht er vor der Frage, ist Medizin wirklich meine Lebensaufgabe? Trotz der beachtlichen Blitzkarriere und den damit verbundenen Aussichten weiteren gesellschaftlichen Aufstiegs kommen ihm ernste Zweifel. Seit 1925 etwa hat er mit intensivem Bibelstudium begonnen, viel theologische Literatur gelesen, die Puritaner studiert, und im Selbststudium die griechische Sprache erlernt, um das Neue Testament übersetzen zu können. Und immer deutlicher wird ihm der Unterschied zwischen letzten und vorletzten Dingen. Und er merkt, bei aller Liebe zur Medizin, die entscheidende Hilfe kann sie nicht bringen. In einer Predigt 3 Jahre danach, 1929, sagt er einmal: Wir als Mediziner verbringen den größten Teil unserer Arbeit damit, die Leute fit zu machen, damit sie wieder zurückgehen können zu ihrer Sünde und weiter sündigen. Ich sah Menschen auf ihren Krankenbetten, ich sprach zu ihnen von ihren unsterblichen Seelen, sie versprachen große Dinge. Aber dann wurde es besser mit ihnen und sie gingen zurück in ihre alte Sünde. They went back to their old sin. Und ich sah, ich half diesen Menschen zu sündigen durch meine Medizin. Und ich beschloss, das wollte ich nicht weitermachen. Ich wollte Seelen heilen. Alle Mediziner, die hier unter uns sind, bitte ich um Entschuldigung für dieses Zitat. Ein guter Freund von mir, Professor Manfred Weise, ist auch Mediziner und in seiner Freizeit Evangelist zugleich. Viele kennen ihn. In dieser Suche nach der richtigen Weichenstellung brennt der lebendige Gott das Anliegen der Evangelisation tief in das Herz von Martin Lloyd-Jones hinein. Und während dieser Zeit hat er ein Schlüsselerlebnis, das sein Verständnis dafür vertieft, wie elend und hilflos der normale Mensch ist, wenn er ohne den lebendigen Gott leben muss. In dieser Entscheidungsphase, also um 25, 26 herum, erlebt Martin Lloyd-Jones mit, wie einer der führenden Mediziner am St. Bartholomew's Hospital völlig hilflos sich an den jungen Kollegen wendet und ihm verzweifelt erzählt vom Tod eines geliebten Menschen. Martin Lloyd-Jones sagt später, dass diese Begegnung mit dem älteren Mediziner einen tiefen Eindruck auf ihn machte. I saw the vanity of all human greatness. Ich sah die Vergeblichkeit, die Leere aller menschlichen Größe. Here was a tragedy. Hier war eine Tragödie, saß vor mir ein Mann ohne jegliche Hoffnung. Trotz aller Fähigkeiten, trotz aller Erfolge. Und ein anderes Schlüsselerlebnis hatte er schon wenige Jahre vorher gehabt, 1923, da erinnerte er sich jetzt wieder daran. Nachdem Lloyd-Jones während seines Medizinstudiums praktische Erfahrungen in einem sozial schwachen Londoner Stadtteil gesammelt hatte, machte ihn die Arbeit für Lord Horder dann mit Politikern, mit Intellektuellen, mit Kulturschaffenden in London bekannt. Und eine Zeit lang musste er die Patientenkartei von Lord Horder bearbeiten, systematisieren. Damals gab es noch nicht in dem Umfang Computer wie heute. Er hat das wahrscheinlich auf Karteikarten, hat er die Krankengeschichten seiner Patienten, seiner hochwohlgeborenen Patienten festgehalten. Und da machte es Klick in Martin Lloyd-Jones Erkenntnis. Da entdeckte er zum ersten Mal, dass sich die Probleme der gesellschaftlich angesehenen Menschen im Kern überhaupt nicht unterschieden von den Problemen jener Leute, die er in dem sozial schwachen Stadtteil Londons vorher behandelt hatte. Schon da ahnte er, dass das grundsätzliche Bedürfnis jedes Menschen eine geheilte Beziehung zu Gott sei. Und all die Veränderungen, sagt er, die durch Bildung und andere Dinge an Menschen bewirkt werden, bleiben äußerlich. Sie verändern den Menschen nicht in sich selbst. Das wirkliche Problem des Menschen sah er jetzt aufgeschrieben auf Lord Horders Karteikarten. Es war nicht intellektueller Natur. Das wirkliche Problem, so sagt er, war eines von moralischer Leere und geistiger Stumpfheit. Das Problem war die Tatsache der Sünde und dass der Mensch selbst in seinem Inneren gründlich verdorben ist. All dieses zusammengenommen machte Martin Lloyd-Jones klar, die Hilfe, die der Mensch am dringendsten braucht, kann ihm von der Medizin nicht gegeben werden, sondern alle Menschen brauchen die eine Hilfe, die ihnen nur das Evangelium bringt. Und daraus zieht er Konsequenzen. Nach harten inneren Kämpfen fällt 1926 die Entscheidung. Martin Lloyd-Jones verlässt die medizinische Laufbahn und wird Prediger. Seine erste Stelle tritt er an im Missionszweig seiner kalvinistisch-methodistischen Kirche in Wales, in dem sogenannten Forward Movement. Er geht in eine Arbeiterstadt, um dort missionarische Aufbauarbeit zu betreiben. In einer kleinen Gemeinde, die 1897 in einem Schulhaus begonnen hatte, wahrscheinlich so nach KFG-Manier. Und dort 1927, nachdem die ganze Gemeinde 30 Jahre am Laufen ist, steigt er ein in diesem Arbeiterviertel in Aberavon, um zu missionieren. Und schon bald füllen sich die Gottesdienste und oft sind 500 und später 800 Menschen an ganz normalen Sonntagen da, um Martin Lloyd-Jones predigen zu hören. Von Anfang an wird sein Pastorendienst von einer evangelistischen Liebe zu den Menschen bestimmt. Und von einer großen Liebe zu seiner walisischen Heimat, die er sich bis an sein Lebensende bewahrt hat. Und schon bald kommt eine ausgedehnte Reisetätigkeit dazu. So wird aus dem Arzt und angehenden Professor Martin Lloyd-Jones The Doctor. Der Doktor, wie ihn viele seiner Freunde und seiner Gemeindeglieder liebevoll nannten. Es wird aus dem Spezialisten für Kardiologie, der die bakterielle Endokarditis erforscht, der Spezialist für das innere Herz des Menschen. Die Not, die er als Mediziner diagnostizierte, konnte er nur als Evangelist therapieren. Martin Lloyd-Jones wird so einer der wichtigsten Evangelisten des 20. Jahrhunderts. Viele kennen ihn mehr als Lehrer, Bruder Plock hat es bereits angedeutet, als Autor, teilweise auch als Vordenker der Evangelikalen. Das liegt zum Teil an der Publikationsstrategie, denn in den ersten Jahren nach seinem Tod und auch zu seinen Lebzeiten wurden vor allem solche Bücher veröffentlicht, die Predigten enthielten, in denen er sich vorwiegend an Christen wandte. Und außerdem hat Martin Lloyd-Jones bestimmte, damals schon aktuelle Evangelisationsmethoden kritisiert. Und das zusammengenommen, seine Kritik an bestimmten Evangelisationsmethoden und die Tatsache, dass zunächst vor allem Bücher mit Predigten für Christen veröffentlicht waren, führte dazu, dass viele Martin Lloyd-Jones gar nicht als Evangelisten in den Blick bekamen. Aber sein wichtigster Biograf, Ian Murray, hat betont, dass mindestens die Hälfte seiner Predigten evangelistischer Natur war. Er hat jeden Sonntag, den er in seiner Gemeinde war, früh gepredigt, aufbauend, weiterführend, vor allem für die Christen. Und am Sonntagabend dann evangelistisch für Menschen, die nichts vom Evangelium kannten. Es ist sicherlich auch vorgekommen, dass bei den evangelistischen Predigten die Christen gestärkt wurden und dass bei den Sonntagvormittagspredigten Menschen zum Glauben kamen, weil Gott souverän ist. Aber diese regelmäßige evangelistische Predigttätigkeit Sonntag für Sonntag war ihm wichtig. Und während der Woche, während einer normalen Arbeitswoche, war Lloyd-Jones dann oft noch an 2 oder 3 Tagen im Lande unterwegs. Und auch bei diesen Reisepredigten auswärts im Lande hat er meistens die evangelistischen Predigten gehalten aus seiner Heimatgemeinde. Aber dieser evangelistische Impetus ist nicht nur mit Zahlen zu belegen, sondern wird gerade auch an der Grundhaltung von Martin Lloyd-Jones erkennbar. Eine, die es wissen muss, nämlich seine Ehefrau, hat es so gesagt: Niemand wird meinen Ehemann jemals verstehen, bis er begreift, dass er in erster Linie ein Mann des Gebets war und dann ein Evangelist. Niemand wird meinen Mann jemals verstehen, bis er endlich begreift, dass er in erster Linie ein Mann des Gebets war und dann ein Evangelist. An diesem Selbstverständnis hält Martin Lloyd-Jones auch fest, als er 1938 an die berühmte Westminster Chapel im Herzen Londons wechselt. Zunächst wird er dort Kollege des ebenso berühmten Campbell Morgan, von dem einige von Ihnen sicherlich schon etwas gelesen haben. Und dann nach der Pensionierung von Campbell Morgan seit 1943 einziger Hauptpastor. Nach dem Zweiten Weltkrieg baut er diese Gemeinde Schritt für Schritt wieder auf. Und in seinen Rundbriefen an die Gemeindeglieder betont er immer wieder die missionarische Aufgabe. So schreibt er in seinem Jahresbrief 1954: Mehr und mehr sehe ich in meiner Arbeit als Ihr Pastor, wie wichtig es ist, dass wir an die Aufforderung denken, die der William Chalmers Burns einmal einem jungen Prediger gab. Brother, we must hurry. Bruder, wir müssen eilen. Die Gelegenheiten sind groß, endlos. Die Bedürftigkeit der Männer und Frauen war nie größer als jetzt. Das Werk der direkten Evangelisation geht regelmäßig voran in unserer Gemeinde. Und die Geschichten jener, die hier zum Glauben finden, an den Herrn Jesus Christus, sind ganz überraschend. Auf der einen Seite sind jene, die überhaupt keinen religiösen Background hatten. Auf der anderen Seite sind Leute, die aus dem römischen Katholizismus zum lebendigen Glauben finden. Die meisten gehören aber zu jener Gruppe, die sich eigentlich immer für Christen hielten und die dann plötzlich in einem Gottesdienst begriffen haben, bis jetzt kannten wir die Wahrheit noch nicht. Und so kommen sie aus unterschiedlichsten Hintergründen und Zusammenhängen, auf verschiedensten Wegen. Aber sie alle kommen zu dem einen Glauben, zu der einen Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. So hat Martin Lloyd-Jones seine Gemeinde immer wieder angehalten, die evangelistische Aufgabe zu keinem Augenblick aus dem Auge zu verlieren. Zum Ende dieser biografischen Hinweise darf ich noch einen autobiografischen Hinweis hinzufügen. Bruder Plock deutete es bereits an, ich hatte das Vorrecht, im Rahmen einer Forschungsarbeit mich speziell mit der evangelistischen Verkündigung von Martin Lloyd-Jones zu befassen, mit seinen evangelistischen Predigten, die er gehalten hat, mit vielen theologischen Vorträgen und Schriften über die Theologie der Evangelisation. Er hat sich sehr viel auch mit der Theologie der Evangelisation befasst. Er hat sich immer wieder mit modernen evangelistischen Konzepten auseinandergesetzt. Das war aufregend, das war spannend, dieses zu studieren, weil es sich zeigte, die Fragestellungen und Diskussionen unter den Christen drehten sich um die gleichen beziehungsweise um ganz ähnliche Spannungspunkte, wie sie uns auch heute wieder bewegen. Und Sie können manche Diskussion aus dem Jahre 2000 fast bruchlos zurückverlegen in die 50er und 60er Jahre. Und es ging immer wieder um diese Frage, was ist bibeltreue Evangelisation? Vieles, was uns heute als Alpha-Kurs begegnet oder worauf wir bei manchen Problemen von Pro-Christ stoßen, existierte vor 50 Jahren in ganz ähnlicher Weise, nur unter anderem Namen. Sie können später in der Aussprache, gibt es hier sowas, so Nachfrage gerne zu einzelnen Punkten nochmal nachfragen. Wissen Sie, manchmal entsteht ja heute der Eindruck, also früher, vor 20, 30, 50, erst recht vor 100 Jahren, waren sich die Christen, was die Evangelisation anging, völlig einig. Und nur in unserer Zeit gibt es so ein paar Meckerpötte, die so an bestimmten Konzeptionen immer noch was auszusetzen haben, obwohl sie lieber die Klappe halten und sich in die missionarische Koalition endlich einreihen sollten. Dieser Eindruck entsteht. Der Blick in die jüngste Geschichte aber zeigt, der Kampf um bibeltreue Evangelisation wurde früher genauso intensiv ausgetragen wie heute. Und seit Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts spitzte sich die Kontroverse zu zwischen den beiden Protagonisten Martin Lloyd-Jones und Billy Graham. Wir werden später noch mehr dazu hören. Und Sie können in meiner Arbeit auch einiges dazu nachlesen. Und wir können das Ganze dann nochmal zurückverfolgen, 100 Jahre, ins 19. Jahrhundert. Und da hießen die Kontrahenten Finney und Nettleton. Fast wieder die gleichen Argumente, die gleichen spannenden Fragestellungen. Und darum dient die Befassung mit Martin Lloyd-Jones heute Nachmittag. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich für dieses Thema entschieden. Nicht primär, nicht in erster Linie einem historischen Interesse. Ich bin nicht Kirchenhistoriker, sondern mein Fachgebiet ist die praktische Theologie. Ich unterrichte Predigt und Evangelisation und Gemeindeaufbau. Es geht um die Frage, wie wir heute unsere evangelistische Aufgabe wahrnehmen sollen. Darum müssen wir uns mit der Geschichte befassen. Und dabei kann Martin Lloyd-Jones uns einen wichtigen Dienst leisten als aktueller Schrittmacher und Mutmacher für bibeltreue Evangelisation. Martin Lloyd-Jones kann uns nichts sagen, was wir nicht auch in der Bibel direkt haben, das ist klar. Aber er kann uns ein Vorbild geben, ein Beispiel dafür, wie einer gegen den Zeitgeist, wie einer ohne vor den Forderungen der Evangelical Correctness zu kapitulieren, wie einer die biblischen Leitlinien zur Evangelisation in der Praxis angewendet und durchgehalten hat. Dafür kann Martin Lloyd-Jones uns ein Vorbild und Beispiel geben. Er war nicht der Einzige, der es so gesehen und so gesagt hat, aber er hat es besonders markant vertreten und in vorderster Front seinen Kopf dafür aus dem Fenster gehängt. Er war auch nicht fehlerlos, gewiss nicht, weil er ein Mensch war. Und deswegen müssen wir auch alles, was Martin Lloyd-Jones gesagt und geschrieben hat, natürlich an der Heiligen Schrift prüfen. Und gerade in manchen Äußerungen, die nicht direkt mit der Evangelisation zusammenhängen, wie seinem Verständnis der Geisttaufe etwa, hat er sehr problematische Positionen vertreten, die andere daran dann wiederum ausgenutzt haben, um ihn in die Nähe der charismatischen Bewegung zu rücken. Leider hat auch sein Enkel in seiner Biografie über den Großvater Martin Lloyd-Jones den Eindruck zu erwecken versucht, als habe es eine Äquidistanz gegeben von Martin Lloyd-Jones, dass er in gleicher Weise von den klassischen Evangelikalen entfernt gewesen sei wie von den Charismatikern und eine Art Mittelposition vertreten habe. Dies verzeichnet die Position und Theologie von Martin Lloyd-Jones völlig. Er hat sich auch kurz vor seinem Lebensende nochmal sehr deutlich geäußert und gesagt, es sei völlig unfair, ihn jetzt plötzlich an die Seite der Pfingstler etwa zu rücken. Und es ist sehr gut, dass sein Hauptbiograf, Ian H. Murray, hier eine sehr klare Sicht der Dinge hatte und dafür sorgen konnte, denke ich, dass das Bild von Martin Lloyd-Jones für die Nachwelt nicht allzu sehr verzerrt wird. Aber man muss es zugeben, an dieser Frage, was etwa das Verständnis der Geisttaufe anging, vertrat er eine problematische Position. Das heißt, er ist nicht ein Vorbild, weil er fehlerlos war. Aber er ist ein Vorbild, weil er in schwierigen Kämpfen an wichtigen Punkten treu den Weg der Heiligen Schrift festgehalten hat. Und hier liegt, so bin ich überzeugt, der geistliche Auftrag theologischer Biografie. Hier gilt, wer die Geschichte nicht kennt, ist in gewisser Weise, wie man sagt, dazu verurteilt, sie zu wiederholen, die gleichen Fehler zu machen. Und nur wer die Geschichte kennt, kann viele aktuelle Entwicklungen richtig verstehen und bewerten. Darum fordert uns die Heilige Schrift auf, das Leben der Glaubensväter gründlich zu studieren, weil wir in ihnen eine besondere Art von Lehrern haben, die der Herr uns zur Seite stellt, wie Hebräer 13, Vers 7 sagt. Martin Lloyd-Jones ist einer dieser Lehrer. Und darum freue ich mich darauf, Ihnen jetzt einige Grundlagen weiterzugeben, die Sie ermutigen und orientieren sollen für Ihren evangelistischen Dienst und die uns helfen sollen, aktuelle Entwicklungen im Bereich der Evangelisation biblisch zu bewerten. Natürlich ist es nicht möglich, den Reichtum seiner Erkenntnisse zu diesem Thema auch nur annähernd auszuschöpfen. Das wird mir in diesem Vortrag nicht gelingen. Das ist mir in meiner Dissertation noch nicht mal gelungen, die ich Ihnen trotzdem zur Lektüre empfehle. Aber ich möchte mich jetzt beschränken auf 5 einfache Fragen. 5 einfache Fragen, zu denen wir die Antwort von Martin Lloyd-Jones einholen wollen, wie in einem Interview. Diese 5 Fragen sind seit dem 19. Jahrhundert in hohem Maße umstritten. Diese 5 Fragen erscheinen auf den ersten Blick ganz harmlos, als handele es sich um Selbstverständlichkeiten. Und diese 5 Fragen erweisen sich doch als Sprengstoff, weil bibeltreue Evangelisation eben alles andere als selbstverständlich ist. Und zugleich gilt, wenn man diese 5 Fragen richtig beantwortet, dann können davon starke Impulse zur Erneuerung und Bevollmächtigung unserer Evangelisation ausgehen. Also gehen wir ans Werk. Haben Sie einen Overhead-Projektor hier? Jetzt haben mir die Brüder so gut beim Ordnen meiner Bücher geholfen, dass ich sie nicht mehr finde. Aber ich habe die Folie doch da. Der erste Satz ist so kurz, dass Sie ihn sich noch merken können, während die Brüder hier nach dem Strom suchen. Die erste Frage lautet nämlich, ja, jetzt kommt es, jetzt erscheint es. Was ist nicht BSE, sondern was ist bibeltreue Evangelisation? Also BE. Was ist bibeltreue Evangelisation? Martin Lloyd-Jones wurde gefragt von einem Zeitgenossen, der seine kritische Haltung gegenüber bestimmten Methoden der Evangelisation kannte. Und er fragte ihn ironisch, when did you last have a campaign at Westminster Chapel? Also, wann hattest du deine letzte Großevangelisation, deine letzte Campaign in deiner Westminster Chapel, in deiner großen Gemeinde in London? Und was meinen Sie, was Martin Lloyd-Jones antwortete? Er sagte, I have a campaign every Sunday. Ich habe eine Kampagne jeden Sonntag. Und das stimmte. Bereits in Aberavon seit 1927 hat er jeden Sonntagabend, ich sagte es bereits, evangelistisch gepredigt. Und an diesem Prinzip hat er auch in London in der Metropole festgehalten von 1938 bis 1968. Jeden Sonntag, den der Herr gab, bis auf eine größere Urlaubszeit in der Sommerphase, wo er neu auftankte, wo er neu studierte, hat Martin Lloyd-Jones dort gepredigt von 1938 bis 1968. Und er war, wie gesagt, während der Woche in der Regel an zwei oder drei Abenden unterwegs, um in anderen Kirchen und Gemeinden evangelistisch zu verkündigen. Der Fragesteller ging von einem Missverständnis des Evangelisationsbegriffs aus, wie Sie merken. Der hielt Evangelisation für eine bestimmte Veranstaltungsform, eine Campaign, keine Kampagne. Der verstand Evangelisation formal. Da kommt ein Reiseprediger, man stellt ein Zelt auf oder geht in eine große Halle und ruft dann am Ende die Leute nach vorne, um ihre Entscheidung zu dokumentieren. Wenn das geschieht, ist Evangelisation. Und dagegen ging Martin Lloyd-Jones von einer nicht formalen, sondern inhaltlichen, also von einer materialen Bestimmung der Evangelisation aus. Evangelisation geschieht dort, wo das Evangelium weitergegeben wird. In unterschiedlichsten Formen, durch Literatur, im Gespräch. Und die Speerspitze der Evangelisation ist dann die Weitergabe der evangelistischen Botschaft in der Predigt. Wo die Message of Salvation, die Botschaft der Errettung, kommuniziert wird, da geschieht bibeltreue Evangelisation. Und Martin Lloyd-Jones hat gerne 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 und Apostelgeschichte 20, Vers 17 bis 21 als Zusammenfassung der evangelistischen Botschaft bezeichnet. Ich lese Ihnen die Stelle aus 1. Thessalonicher 1, Verse 9 bis 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und jetzt kommt's, wie ihr euch bekehrt habt von den Götzen zu Gott, zu denen, dem lebendigen und wahren Gott und seinem Sohn, aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Wie ihr euch bekehrt habt von den Götzen zu dem wahren, lebendigen Gott, ihm zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Und dann die andere Stelle, Apostelgeschichte 20, 17 bis 21, wo die Apostel verkündigten, Umkehr zu Gott und Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das ist the Apostle's Summary of his Message, die Zusammenfassung des Apostels von seiner evangelistischen Botschaft. Martin Lloyd-Jones sagte, es gibt so viele Evangelikale, die sind der Meinung, die evangelistische Arbeit habe erst 1870 begonnen. Das war jene Zeit, als Moody bestimmte Techniken aus Amerika nach Europa herüberbrachte. Und dann erinnert Martin Lloyd-Jones daran, man müsse die Geschichte der Evangelisation studieren, in der Urkirche, die Geschichte der Evangelisation bei den Reformatoren, die Geschichte der Evangelisation bei den Puritanern. Er sagt, das ist wichtig. Sonst landen wir bei dem Irrtum, dass nur dort evangelisiert wird, wo man bestimmte Methoden anwendet. Diesem Irrtum begegnete er häufig. Und mit seiner Definition von Evangelisation befand er sich in voller Übereinstimmung mit dem Neuen Testament. Evangelisation, das wissen Sie, ist ein biblisches Grundwort. Euangelizomai, Galater 1,8, Römer 15,20, Apostelgeschichte 14,7, Apostelgeschichte 16,10 und viele andere. Sie können sich die Stellen dann nochmal von der Kassette abschreiben. In 1. Korinther 1, Vers 17 kann Paulus mit Euangelizomai seinen ganzen Dienst zusammenfassen. Christus hat mich gesandt, um zu evangelisieren. Und Euangelizomai bedeutet schlicht die Ausbreitung des Euangelion, des Evangeliums. Der Inhalt ist bereits im Tätigkeitswort enthalten. Und manchmal fügt Paulus zur Verdeutlichung noch das Hauptwort dem Tätigkeitswort hinzu. Er kann schreiben, ich habe euch das Evangelium evangelisiert. Dichter kann man es nicht mehr ausdrücken. 2. Korinther 11, Vers 7 zum Beispiel. Diese Botschaft ist inhaltlich präzise festgelegt. Und von Jesus zusammengefasst zum Beispiel mit seiner programmatischen Formel in Markus 1, Vers 14 bis 15. Was ist das Evangelium und die evangelistische Botschaft? Wir haben dazu als Dozenten der ART im letzten Monat ein kleines Büchlein herausgegeben mit drei Vorträgen. Dynamisch evangelisieren, Beiträge zu einer aktuellen Diskussion. Da können Sie das in Kurzfassung nochmal die Definition der Evangelisation und die Konsequenzen, die sich daraus für die Praxis ergeben, nochmal kurz nachlesen. So, damit haben wir den ersten Fragenkreis geklärt. Was ist bibeltreue Evangelisation? Und wir haben gesehen, nicht überall, wo evangelistisch draufsteht, ist auch schon evangelistisch drin. Nicht der evangelistische Rahmen entscheidet, nicht die evangelistische Gesinnung macht es, nicht einmal die evangelistische Liebe zu den Verlorenen garantiert, dass Evangelisation geschieht. Nicht der Ruf nach vorn, nicht das Aufstellen eines Zeltes, nicht das Einladen eines Reisepredigers, sondern Evangelisation geschieht unter allen Umständen dort, wo das Evangelium weitergegeben wird, das Netz des Evangeliums ausgeworfen, der Ruf zur Umkehr des verlorenen Sünders zu Gott und zur Rettung durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Nun kommen wir zu einer zweiten Frage, die wir Martin Lloyd-Jones stellen wollen. Erstens, was ist bibeltreue Evangelisation? Und jetzt fragen wir zweitens nach der genaueren Zielbestimmung. Zweitens also, worauf zielt bibeltreue Evangelisation? Wir könnten auch fragen, was will bibeltreue Evangelisation? Nun, das erste Ziel bibeltreuer Evangelisation ist streng von Gott her bestimmt. Theozentrisch, sagen die Theologen dazu. Von Gott her bestimmt. Es geht zuerst und zuletzt um die Heilung des persönlichen Verhältnisses zu dem lebendigen Gott, das durch die Sünde zerstört ist. Darum geht es. Lloyd-Jones hat immer wieder gesagt, wir beginnen mit Gott, mit unserem Verhältnis zu Gott. Und wo diese Reihenfolge in der Sache nicht eingehalten wird, ist etwas durcheinander gekommen. Er sagt, the primary purpose of evangelism, also der allererste Zweck der Evangelisation ist es, dass Männer und Frauen in die richtige Verbindung zu dem lebendigen Gott zurückgebracht werden. Das ist das Erste und diese Ordnung müssen wir berücksichtigen. Denn solange das nicht geschieht, wird Gott entehrt und der Mensch ist in der Gefahr der ewigen Verdammnis. Also, das ist das Ziel. Und dieser Zielbestimmung liegt eine klarsichtige Diagnose zugrunde. Lloyd-Jones hat hier immer sehr deutlich unterschieden zwischen der Aufgabe des Arztes und der Aufgabe des Pastors. Das Erste, so sagt er einmal, was der Mediziner von seinem Patienten erfragt, sind dessen Beschwerden und Symptome. In gründlicher Einzelarbeit wird die Krankengeschichte ermittelt und manchmal muss der Mediziner die Krankengeschichte bis in die Kindheit zurückverfolgen. Das ist der Mediziner. Der Prediger dagegen muss die einzelnen persönlichen Fakten seiner Adressaten nicht ermitteln. Warum nicht? Weil er weiß, dass alle Menschen, die da vor ihm sitzen, an derselben Krankheit leiden. An der Sünde. Die Symptome dieser Krankheit, also die Art und Weise, wie sich das nun praktisch zeigt, mögen bei den Einzelnen von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Aber die Aufgabe des Predigers besteht nicht darin, sich vorwiegend mit Symptomen zu befassen. Also mit den unterschiedlichen Gestalten, die die Sünde jeweils im Einzelnen bei dem Einzelnen hat. Darum sollte der Prediger nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Einzelsünden verschwenden, in denen die Grundsünde jeweils Gestalt gewinnt. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Der Mediziner muss sehr detailliert die einzelnen Probleme seines Patienten zu erforschen versuchen. Der Pastor braucht das nicht in der Predigt, weil er weiß, dass der Grundschaden bei allen derselbe ist. Er zeigt sich in unterschiedlichen Symptomen, aber es ist derselbe Grundschaden. In diesem Sinne ist bei den Adressaten der evangelistischen Predigt immer die gleiche Ausgangssituation vorauszusetzen. Eine Gleichheit der Verlorenen, eine Einheit der Toten. Und aus dem eigentlichen Problem des Menschen erfolgt seine eigentliche Gefährdung, nämlich die, dass er unter dem Zorn Gottes steht und wenn sich daran nichts ändern wird, die ewige Verdammnis seine Zukunft ist. Dieses Thema des Gerichtes, the wrath of God, der Zorn Gottes, die ewige Verdammnis in der Hölle, hat Martin Lloyd-Jones in seinen Predigten sehr deutlich, sehr dramatisch thematisiert. Er hat sich nicht drum herum gedrückt. Und er hat manchmal auch so drastische Vergleiche angestellt, wie zwischen der atomaren Bedrohung der Menschheit und der ewigen Gefahr für den Einzelnen, wenn er verloren geht. Sie müssen sich das mal vorstellen. In einer Predigt im April 1947, also nicht mal 2 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, im April 1947 hat er in London, wenige Minuten Fußweg vom Buckingham Palace entfernt, also mitten im Zentrum der Politik dieser Metropole, hat er Folgendes gesagt. Und das ist die Message von Gott an die Menschen heute Abend in dem Evangelium von Jesus Christus. Es gibt die Gefahr der Atombombe. Ich stehe hier nicht und behaupte, dass es keine Gefahr wäre, die von der Atombombe ausgeht. Aber, meine lieben Freunde, unendlich größer und wichtiger ist die Gefahr, dass sie vielleicht in einigen Jahren sterben. Und die Gefahr, die dann besteht für meine ewige Seele, die in der Hölle landen kann und dann ihre Ewigkeit in der Verdammnis verbringen muss, weil mein Verhältnis zu dem lebendigen Gott zerstört ist. Das ist die wirkliche Gefahr. Größer als jegliche Atombombe. Sie können das in ähnlicher Weise anwenden auf die Besorgnisse, die heute durch Amerika und andere Länder ziehen. Und die erste Stellungnahme von John MacArthur, einen Tag nach dem 11. September, hat genau diesen Aspekt deutlich gemacht. Mit großer Nüchternheit sagt er, das Hauptproblem ist, dass der Mensch ein verlorener Sünder ist. Und die größte Not besteht darin, dass diese Menschen jetzt auf ewig verloren sind. Und wir müssen uns fragen, wie steht es um uns persönlich? Und wir müssen es den Menschen sagen, rettet euch zu dem lebendigen Gott. Darum geht es. Das ist die eigentliche Gefahr. Nun werden manche sagen, ja, warum betont er das so deutlich? Das ist doch selbstverständlich. Ja, schön, wenn das für Sie selbstverständlich ist. Aber in der evangelistischen Praxis ist diese Zielbestimmung überhaupt nicht selbstverständlich. Sondern sie wird häufig unterlaufen von allerlei konkurrierenden Anliegen. Da steht dann nicht das Gottesverhältnis im Mittelpunkt, sondern die Lebenshilfe für den Menschen, der Ängste hat, die er überwinden will, der keinen Sinn in seinem Leben findet, der entmutigt ist durch bestimmte Schicksalsschläge. Ich hoffe, Ihre Mikrofone machen das alles gut mit hier, was ich hier trage. Sie haben schon eines austauschen müssen. Ach so, wir haben einiges aushalten müssen. Gut, gegen Bruder Hand bin ich dann wahrscheinlich noch richtig still und ruhig. Ja? Also, da wird die Umkehr zu Gott nicht mehr das eigentliche Ziel, sondern Mittel zum Zweck. Weil ein Mensch endlich seine Lebensangst besiegen will. Weil er endlich ein sinnerfülltes Leben haben will. Weil er endlich mit bestimmten Problemen in seiner Familie besser umgehen können will. Und dann wird ihm gesagt, das ist dein Problem und es gibt nur eine einzige Hilfe für dein Problem. Und diese Hilfe hat einen Namen und das ist Jesus. Und darum, wenn du ein glücklicherer Mensch werden willst, wenn du endlich von deinen Ängsten wegkommen willst, dann kehre um zu Jesus. Und dann kommt alles mit Bekehrung und Sündenvergebung und so. Es ist alles nötig, um zu Jesus zu kommen und das Verhältnis zu Gott zu verbessern. Aber das eigentliche Ziel ist die Lebenshilfe. Und die Bereinigung des Verhältnisses zum heiligen Gott ist nicht mehr der Zweck der Evangelisation, nicht mehr das Ziel, sondern nur noch Mittel zum Zweck. Ein Umweg, den man machen muss, weil nur über die Bereinigung des Gottesverhältnisses die Lebensprobleme gelöst werden. Untersuchen Sie einmal typische evangelikale Evangelisationspredigten auf diese Fragestellung hin. Und Sie werden feststellen, wie oft auch in Schulungsmaterial, wo Menschen angeleitet werden, ihr persönliches Lebenszeugnis zu geben, das eigentliche Ziel der Evangelisation unterlaufen wird von diesen konkurrierenden Anliegen. Und dann rückt Gott aus dem Zentrum. Und er ist nur noch letztlich der Erfüllungsgehilfe für die Verbesserung der Lebensbedingungen des Menschen. Es kommt alles vor. Es wird von Bekehrung geredet, von Sündenvergebung geredet. Und weil die Vokabeln alle da sind und eigentlich auch gut gemeint sind, merken die meisten nicht, dass der Kern des Evangeliums, dass es nämlich zuerst und zuletzt um die Bereinigung meiner Lebenssituation vor dem heiligen Gott geht, in dessen Zornesgericht ich sonst auf ewig verloren bin. Das kommt irgendwie vor, aber nur noch am Rande, nur noch als Mittel zum Zweck. Und Martin Lloyd-Jones hat auf die große seelsorgerliche Problematik hingewiesen, die sich daraus oft ergibt. Es kann nämlich sehr leicht zu Scheinbekehrungen kommen. Weil ein Mensch sagt, natürlich will ich meine Angst loswerden. Natürlich will ich in meiner Familie besser zurechtkommen. Natürlich will ich endlich den wahren Sinn meines Lebens erkennen. Und wenn Jesus derjenige ist, der mir hier die beste Therapie bietet, na klar, dann nehme ich Jesus. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich meine Sünden bekennen muss und dass ich ein Gebet sprechen muss. Und nach vorne, das mache ich alles, wenn ich dieses Ziel nur erreichen kann. Und so kommt es sehr leicht zu Scheinbekehrungen, wo Leute Jesus in Kauf nehmen, um endlich ihre Angst loszuwerden. Das ist das Problem und darauf hat Lloyd-Jones immer wieder hingewiesen. wo die Verkündigung zeitliche und ewige Beweggründe miteinander vermischt. Wo gesagt wird, und nun bring dein Verhältnis zu Jesus in Ordnung und bring deine Frau gleich mit und dann kommt eure Ehe wieder klar und tut beides noch an diesem Abend. Bekehrung zu Jesus und Heilung eurer Ehe. Wie soll ein Normalsünder mit diesem Motivationsmix klarkommen? Wie soll er da erkennen, dass sein Hauptproblem, mit dem er steht oder fällt auf ewig, die Bereinigung seiner Sünde ist gegenüber dem heiligen Gott? Hier fallen weitreichende Entscheidungen. Bibeltreue Evangelisation braucht ein klar definiertes Ziel. Versöhnung mit Gott, Rettung aus dessen Zorn und der ewigen Verdammnis. Mehr kann es nicht geben. Nun kommen wir zur dritten Frage und ich muss ein wenig eilen. Wie kann dieses Ziel nun erreicht werden? Also drittens, wodurch wirkt bibeltreue Evangelisation? Erstens, was ist bibeltreue Evangelisation? Zweitens, worauf zielt bibeltreue Evangelisation? Drittens, wodurch wirkt bibeltreue Evangelisation? Wir können auch fragen, worauf verlässt sich bibeltreue Evangelisation? Bei jedem Werkzeug kommt es ja darauf an, dass es angemessen ist für die Art der Arbeit. Wir haben zurzeit Handwerker im Haus, unter anderem einen Elektriker. Und das Lieblingswerkzeug dieses Elektrikers ist der Bohrer. Und immer wenn der Elektriker den Bohrer ansetzt, um wieder ein großes Loch zu bohren, um irgendeine Leitung zu verlegen, dann stockt meiner Frau das Herz. Weil sie sich fragt, ist wohl dieser große Bohrer das angemessenste Werkzeug für unseren freundlichen Elektriker? Welches Werkzeug ist angemessen für bibeltreue Evangelisation? Denn dieser Mensch ist ja nicht nur Rebell gegen Gott, wie die Heilige Schrift sagt, sondern er ist tot. Epheser 2, Vers 1. Tot in Sünden. Er ist normalerweise nicht mal ansprechbar für die Botschaft Gottes. 1. Korinther 2, 14 bis 15. Evangelisation hat keine kleinere Aufgabe als Totenauferweckung. Ein Wunder muss her. Darunter geht's nicht, wenn einer wirklich zum Glauben kommen soll. Und darum kann Evangelisation sich nicht auf menschliche Mittel verlassen, sondern braucht ein göttliches Instrument. Und Gott hat sich auf ein Instrument festgelegt, wodurch er in der Evangelisation wirken will, und das ist sein Wort. Die Grundform der Evangelisation ist die Vermittlung von Gottes Wahrheit. Das ist die Grundform von Evangelisation. Und das Wort meint hier nicht einfach nur das Transportmittel, die Technik, die Form, dass eben gesprochen wird und dass einem was erzählt, wie sehr der Herr ihm geholfen hat. Und das ist, dann ist noch längst nicht das Wort gesagt, wenn einer gesprochen hat, sondern das Wort bezeichnet den Inhalt, der mit dem Wort ausgedrückt wird. Die Botschaft, Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, hat Luther übersetzt, aus der Akuä, aus der Botschaft. Das ist der Inhalt, der mit diesem Wort transportiert wird. Also halt, transportiert Gottes Wahrheit als Lehre. Und Gott hat versprochen, dass er auf diesem Weg durch seinen Heiligen Geist mit dem Wort wirkt. Luther hat das sehr schön ausgedrückt in diesem Satz: Der Heilige Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Und dieses Wort ist nicht nur Information, sondern dieses Wort bewirkt Transformation, Veränderung. Es informiert nicht nur über eine Möglichkeit, sondern wo Gott in seiner Souveränität es schenkt, da greift dieses Wort, das der Mensch hört, in sein Leben ein und verändert ihn effektiv. Das hat Lloyd-Jones wieder und wieder gesagt. Und er hat es besonders gern deutlich gemacht an der Auslegung von Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht. Dieses Evangelium, dieses Wort, diese Botschaft. Verstehen Sie? Das Evangelium berichtet nicht nur über Gottes Handeln, sondern das Evangelium ist die Dynamis, Tuteu, das Dynamit Gottes. Es führt die Rettung, wo Gott es schenkt, dynamisch selbst herbei. Das tut das Wort und nur das Wort. The gospel is not about the power of God. Das Evangelium handelt nicht nur von der Macht Gottes, sondern the gospel itself is the power of God. Es ist selbst diese Kraft. Das Evangelium ist Gottes Weg, auf dem er uns rettet. Es ist Gottes Kraft, die unsere Errettung produziert. Das meint Paulus. Und darum ist die Verkündigung des Wortes nicht nur die Mitteilung einer Möglichkeit, sondern sie ist mittelbares Handeln am Hörer. Und wo Gott es schenkt, da geschieht Totenauferweckung. Diese Totenauferweckung hat Gott sich selbst und seinem Wort vorbehalten. Und darauf hat er sich und uns, die wir evangelisieren, festgelegt. Und die Reformatoren haben dafür dann eine wunderbare Formel gefunden. Sie sprachen von der Wirkkraft des Wortes mit einem lateinischen Begriff efficacia verbi, die Wirkmacht des Wortes, die Effektivität des Wortes. Und dieses Wort des Evangeliums ist das Verbum efficax, das packende, zugreifende Wort, das in das Leben des Menschen eingreift und ihn wirklich verwandelt. Ihn wirklich in eine neue Rechtsstellung hineinversetzt, als begnadigter Sünder. Und verstehen Sie, liebe Geschwister, weil es am Wort hängt, ist gründlich darauf zu achten, dass dieses Wort unverkürzt und schriftgemäß ausgerichtet wird. Und deshalb gibt es kein einfaches Evangelium. Das ist eine törichte Formel, zumindest in dem Sinne, wie sie oft verwendet wird. So als gäbe es ein einfaches Evangelium in Kurzfassung. Jesus hat dich lieb und der Glaube ist ganz toll. Und wenn er dir konkurrenzlos wichtig wird und du betest, dann bekommst du ein neues Leben. Das ist nicht das Evangelium. Es gibt nur das eine Evangelium. Und Martin Lloyd-Jones hat recht gehabt, wenn er sagt, True Evangelism, also wahre Evangelisation, behaupte ich, ist highly doctrinal. Das heißt, in hohem Maße von biblischer Lehre bestimmt. Highly doctrinal. Und er hat massiv diese Unterscheidung zwischen einem sogenannten einfachen Evangelium für den Laien und einem profunden Evangelium für den theologischen Experten verworfen. Es gibt nur das eine Evangelium und das erfordert solide Lehre. Und deswegen hat er in den ersten 10 Jahren seines Dienstes dort in Aberavon immer eine Predigt ausgeschrieben. Und er rät das jedem Prediger. Er sagt, in den ersten 10 Dienstjahren schreibt mindestens, der hat ja 2-mal am Sonntag gepredigt, ne? Da, wir heutigen, ist oft noch viel leichter. Eine von den beiden Predigten sagt, er muss ausgeschrieben werden, um sich selbst zu schulen, um sich selbst auch immer wieder zu überprüfen im Hinblick auf die Sprache und so weiter. Und er hat betont, ich habe in der Regel immer die evangelistische Predigt ausgeschrieben. Weil hier nochmal besondere Sorgfalt nötig war. Und er hat gesagt, es ist dann, wenn wir uns an die ungläubige Welt richten, dass wir in lehrmäßiger Hinsicht und auch in sprachlicher Hinsicht nochmal besonders gründlich sein sollen. Eine interessante Perspektive. Jetzt kommen wir zum 4. Punkt. Die Weichenstellung. Wodurch bibeltreue Evangelisation wirkt, hat dramatische Konsequenzen. Wer diese starke Position ernst nimmt, dass das Wort in der Evangelisation dominiert, der wird dann auch zu einer markanten Negation, zu einer deutlichen Verneinung geführt. Und das ist unser 4. Punkt. Worauf verzichtet bibeltreue Evangelisation? Also erstens, was ist BE? Zweitens, worauf zielt BE? Drittens, wodurch wirkt BE? Und viertens, jetzt vorletztens zu Ihrem Trost sei es schon gesagt, worauf verzichtet BE? Wie wichtig dieser Punkt für Martin Lloyd-Jones war, zeigt sich an einem ganz brisanten Ereignis aus dem Jahr 1963. Da hatte er ein etwa 3-stündiges Gespräch mit Billy Graham. Sie müssen wissen, 9 Jahre vorher, 1954, als Graham diesen großen Feldzug in London durchführte, diese wochendauernde, riesige Großevangelisation, 1954, da war Martin Lloyd-Jones der einzige evangelikale Führer Englands, der Graham nicht unterstützt hat. Er hat ihn nicht angegriffen öffentlich, aber er hat ihn dezidiert nicht unterstützt. Aus inhaltlichen Gründen, werden wir gleich noch sehen. Und Graham hat, weil er das Gewicht kannte, das Martin Lloyd-Jones in der evangelikalen Welt genoss, hat versucht, Lloyd-Jones für seine Arbeit zu gewinnen und hat Martin Lloyd-Jones angetragen, beim Internationalen Evangelisationskongress in Berlin 1966 den Kongressvorsitz zu übernehmen. Ursprünglich sollte dieser erste große Evangelisationskongress in Rom stattfinden. Dann ist man nach Berlin umgezogen. Da war der Vatikan da nicht ganz so nah. Und Lloyd-Jones sollte, das war der Wunsch von Billy Graham, den Vorsitz dieses evangelistischen Kongresses übernehmen, dieses Kongresses über Evangelisation. Und in diesem Gespräch, sagt Martin Lloyd-Jones, hat er Billy Graham einen Handel vorgeschlagen. Er nennt das wörtlich so. Und er sagte, ich schlage Ihnen einen Handel vor. Wenn Sie aufhören, Ihre Evangelisationen künftig, na, die Engländer haben immer du gesagt, also gut, wenn du aufhörst, künftig deine Evangelisation weiterhin sponsern und unterstützen zu lassen von liberalen Theologen und Leuten aus der römisch-katholischen Kirche. Wenn du aufhörst, Vertreter liberaler Theologie und des Katholizismus weiterhin da vorne auf deinem Podium sitzen zu lassen. Und wenn du dein Invitation System, also dieser methodische Aufruf nach vorn, wenn du damit aufhörst, wenn du diese beiden Bedingungen erfüllst, das ist mein Handel, dann bin ich bereit, Vorsitzender des Evangelisationskongresses 1966 zu werden. Warum sah Martin Lloyd-Jones, es geht ja um die Frage, worauf verzichtet bibeltreue Evangelisation in der Methode des Nachvornkommens ein so gravierendes Problem? Er hat nicht bestritten, dass es auch bei Graham Evangelisationen zu echten Bekehrungen kommen konnte. Das hat er nicht bestritten. Aber er sah ein großes Problem in dieser Methode. Was geschieht hier? Wenn nach der Predigt Menschen mit musikalischer Begleitung und großem Aufwand in dieser Weise nach vorn gerufen werden, wie Sie das alle kennen, auch etwa vom Prochrist und wie es Billy Graham gemacht hat. Was geschieht dort? Es wird, was gemacht? Es wird über das Wort hinaus, es wird über das Ausrichten der Wahrheit hinaus zusätzlicher Druck ausgeübt auf den Willen und auf die Emotionen. Aber auch auf den Willen, direkter Druck auf den Willen über das Ausrichten der Wahrheit hinaus. Das war der Einwand von Martin Lloyd-Jones, der ihm sehr wichtig war. Was geschieht hier? Der Mensch hilft dem Wort methodisch nach. Und er fuscht damit Gott ins Handwerk. Er sucht nach einer Beeinflussungsmöglichkeit über die Botschaft des Evangeliums hinaus. Er will da was festmachen. Was nachweisbar ist, notierbar mit Zahlen und Statistiken und dann auch am nächsten Tag womöglich noch in der Presse zu veröffentlichen. Und Lloyd-Jones hat immer wieder gesagt, wo dies geschieht, liebe Brüder, überschreiten wir unsere Kompetenz, die wir als Mensch haben. Unsere Aufgabe besteht darin, die Wahrheit auszurichten. Wir sind, 2. Korinther 5, Botschafter an Christi Stadt. Nicht mehr. Und woran richtet sich die Wahrheit? Viele interessante Vorträge hat Lloyd-Jones darüber gehalten. Die Wahrheit richtet sich doch zunächst an das Denken des Menschen. Wahrheit adressiert das Denken. Sie nehmen es erstmal auf mit ihrem Apparat hier oben. Und wenn Gott es dann durch den Heiligen Geist schenkt, verändert diese Wahrheit, die durch das Wort transportiert wird und die sich an unser Denken wendet, das Herz des Menschen und transformiert dann auch seinen Willen. Hier hat Lloyd-Jones eine urreformatorische These wieder auf den Leuchter gehoben, die Luther in seinen Invocavit-Predigten von 1522 schon betont hat. Da sagte Luther etwas, was wir Verkündiger uns merken und merken und merken müssen. Da sagt er, der Prediger kommt mit dem Wort nicht weiter als bis in das Ohr seines Hörers. Nicht weiter. Mit dem Wort komme ich nicht weiter als bis in ihr Ohr. Das ist doch logisch. Der Prediger kann nicht selbst, er kann nicht auf direktem Wege irgendwie tiefer das Herz verändern, den Willen. Solche Wirkung bleibt Gott vorbehalten, wann und wo es ihm gefällt. Luther sagt wörtlich, ich kann nicht weiterkommen, denn zu den Ohren. Ins Herz kann ich nicht kommen, weil ich den Glauben nicht ins Herz gießen kann. Und dann hat er hinzugefügt, wir haben wohl jus verbi, aber nicht exekutionem. Also wir haben wohl das Recht, das Wort auszurichten. Aber wir haben nicht das Recht, darüber hinaus noch mehr am Menschen zu exekutieren, zu machen, an ihm rumzumachen. Das Wort sollen wir predigen, aber die Folge soll Gott allein in seinem Gefallen sein. So sagt es Martin Luther in seiner zweiten Invokavit-Predigt 1522. Und genau in diesem Sinne warnt Martin Lloyd-Jones davor, den Hörer des Evangeliums primär auf der emotionalen oder gar auf der Willensebene anzusprechen, direkten Druck zu machen. Truth is addressed primarily to the mind. Wahrheit ist in erster Linie adressiert an den Verstand. Und Gehorsam ist nicht, wirklicher Gehorsam ist nicht das Ergebnis von direktem Druck, den ich auf den Willen ausübe. Sondern geistlicher Gehorsam ist das Resultat eines erleuchteten Denkens und eines weichgemachten, eines gehorsam gemachten Herzens. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, Zitat Ende. Wo diese Grenze überschritten wird, kann es sehr schnell zur Gefahr der psychologischen Manipulation kommen. Dass der Hörer von der äußeren Situation, von dem schmeichelnden Gesang, vielleicht auch von der Größe der Veranstaltung beeindruckt ist. Dass er diesen Akt dann ehrlich meint und sagt, jawohl, ich gehe da vorne, ich will hier dabei sein. Dass er aber ohne es zu merken, diese Gefahr besteht, das muss nicht in jedem Fall so sein, aber diese Gefahr besteht, dass er gegenüber dem seelischen Druck einer Methode nachgibt. Und was ist die Folge dessen? Es kommt zu einer Scheinbekehrung. Es kommt zu einer Scheinbekehrung aufgrund des zusätzlichen Druckes, ohne dass jemand wirkliche Erkenntnis seiner wahren Stellung vor Gott und Erkenntnis seiner Sünde hat. Und irgendwann fliegt diese Scheinbekehrung auf. Und der Mensch sagt, es war nur eine Selbsttäuschung. Es gibt das gar nicht, echte Bekehrung. Und der Unterschied zwischen mir und den anderen, die nach vorn gekommen sind, ist nur der, dass die noch nicht gemerkt haben, dass sie sich selbst getäuscht haben. Hier kommen große seelsorgerliche Probleme im Nachgang dazu. Man kann nicht einfach sagen, da hilft nichts, schadet nichts. Gut, war es eben eine Scheinbekehrung. Versuchen wir es 3 Jahre später nochmal. Verstehen Sie, diese Scheinbekehrung kann zu einer großen geistlichen Hypothek sein, die dieser Mensch sein ganzes Leben lang mit sich rumträgt und die ihm den Weg zu einer echten Bekehrung versperren kann. Einfach mit einer Methode spielen und wenn sie nicht funktioniert, dann hat es eben nicht geklappt und man kann es nochmal versuchen und hat noch einen Schuss frei. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, wir können Menschen oberflächlich verändern. Ja, wir können sie zu bestimmten Handlungen bringen, aber wir können niemals geistlich Tote zum Leben erwecken. Das kann allein Gott. Zitat Ende. Tut es durch die Wahrheit seines Wortes. Und seine große Sorge gegenüber diesem methodischen Ruf nach vorn und nochmal und nochmal. Und der Prediger weiß dann, dass es jetzt die Stunde all derer ist, die da sitzen. Er weiß, wann Gottes Stunde ist. Ich frage mich, woher weiß er das? Verstehen Sie? Kann eine Wirkung haben, die man in der Psychologie Konditionierung nennt. Und dann wird der Mensch zu einem äußeren Akt bewegt und ihm wird dann, und das ist das große Problem, was auch bei Prochrist immer wieder begegnet ist, ihm wird der Eindruck vermittelt, dass der äußere Akt immer gleichbedeutend ist mit einem inneren Geschehen. Verstehen Sie, das ist das Problem. Man sagt, und damit auch deine Glaubensentscheidung für Christus wirklich fest bleibt, komm nach vorne und mach es vor allem sichtbar, denn alles, was nur im Inneren geschieht, ist letztlich unbeständig. Hier wird genau die Sache von den Füßen auf den Kopf gestellt. Das Entscheidende, was passiert, wenn ein Mensch vom lebendigen Gott überführt wird, ist ein inneres Geschehen, ein geistliches Geschehen, das kein Mensch sieht. Und es kann sein, dass jemand, bei dem dieses wirklich passiert ist, dieses eigentliche geistliche Geschehen dann durch einen äußeren Akt dokumentiert und sagt, jawohl, ich bekenne mich dazu. Aber in der Praxis dieser Aufrufmethode wird oft genau das Gegenteil dann vor Augen geführt. Nämlich, es entsteht der Eindruck, als sei dieses nach vorne kommen, dieser äußere Schritt, der eigentliche Akt der Bekehrung, auf den der Mensch sich dann auch berufen könne, weil er sich ja am 13.05.1987 da nach vorne gegangen ist, als der Chor gesungen hat. Und wenn er damals nach vorne gegangen ist, muss er ja auch richtig bekehrt sein. Wer sagt das denn? Wer sagt denn, aus welchen Gründen der nach vorne gegangen ist? Das kann sein, dass das äußere Zeugnis einer echten Bekehrung war. Es kann aber auch sein, dass das ganz andere Gründe hatte. Hier ist die große Gefahr der Täuschung, der Selbsttäuschung, der Scheinbekehrung gegeben. Das ist eine große seelsorgerliche Not, die daraus erwachsen kann. Und Lloyd-Jones hat gesagt, es muss doch den Vertretern dieser Methode zu denken geben, was sie selbst immer wieder zugeben. Ganz viele bleiben hinterher wieder weg. Viele kommen, ja, das wissen wir. Die Statistiken, die veröffentlichen dann bestimmte Bekehrungsstatistiken und wir wissen, dass viele nicht wiederkommen. Viele nicht. Und Lloyd-Jones hat gesagt, ja, man muss doch mal weiter fragen. Ihr könnt doch nicht einfach sagen, okay, viele bekehren sich und dann stellt sich raus, sie haben sich doch nicht bekehrt. Und ständig produziert diese Methode solche Täuschungen und Selbsttäuschungen. Und ihr seht keinen Anlass zu fragen, ja, wie kann es denn kommen und müssten wir nicht daran etwas ändern? Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Methode relativ jung ist, eigentlich erst aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und maßgeblich von Charles Finney etabliert worden ist. Gegen den Widerstand von Theologen wie Alexander Nettleton etwa. Das kommt erst aus dem 19. Jahrhundert. Und in vielen Darstellungen der Geschichte der Kirche wird der Eindruck erweckt, darauf hat Ian Murray wiederholt hingewiesen, als habe die wahre Evangelisation erst im 19. Jahrhundert begonnen. Und man verwechselt Evangelisation mit der Anwendung dieser bestimmten Techniken. Ein Problem, auf das Lloyd Jones immer wieder hingewiesen hat. Ich bringe noch ein Beispiel aus seiner eigenen Praxis und komme dann zur fünften und letzten Frage. Haben Sie noch ein bisschen Puste? Ja, ich sehe, es ist noch keiner umgefallen. Ist auch schwer, wenn Sie so eng hier sitzen. Also, ich schließe diesen Punkt 4 jetzt ab. Woran Sie sehen können, wie er selbst damit umgegangen ist, Martin Lloyd Jones. In einer Predigt, einem Abendgottesdienst, fiel ihm auf, dass ein stadtbekannter Alkoholiker, das war noch die Zeit in Aberavon, also zwischen 1927 und 1937, besonders bewegt zu sein schien von der Predigt. Und Lloyd Jones kämpfte mit dem Impuls, ihn hinterher anzusprechen und ihn noch zu einem Gespräch zu bitten. Aber er hielt sich dann zurück und sagte, wenn Gott ihn gerufen hat, wird es deutlich werden. Er hatte nicht die Freiheit, ihn hinterher zu packen und zu sagen, bleib hier. Am nächsten Tag begegnet ihm dieser Mann in der Stadt und er sagt zu ihm, Doktor, wenn Sie mich gestern gefragt hätten, also um ein Bekehrungsgespräch mit mir zu führen, dann hätte ich mich bekehrt. Und Martin Lloyd-Jones hat gesagt, ich habe Zeit, kommen Sie mit, lassen Sie uns jetzt zusammen beten. Und da sagte der Mann, nein, heute habe ich dies Verlangen nicht mehr. Und was entgegnete Martin Lloyd-Jones? Er sagte, wissen Sie, wenn Ihr Entschluss nicht einmal 24 Stunden überdauert hat, dann kann es noch nicht die wirkliche Sache gewesen sein. Das ist der Punkt, that's the point. Und er hat dann gesagt, was immer Sie gestern Abend bewegt hat, es war eine offenkundig eine vergängliche Sache. Und Sie haben noch nicht erkannt, wie sehr Sie wirklich die Vergebung von Jesus brauchen, denn sonst würden Sie sich jetzt bekehren. Verstehen Sie, hätte er an dem Abend so einen Aufruf gemacht, der Mann wäre nach vorne gekommen, er hätte seine Entscheidungskarte gekriegt und er hätte fortan als bekehrt gegolten. Das ist die Gefahr und das hat Martin Lloyd-Jones sehr darin bestärkt, keusch mit dem Herzen anderer Menschen umzugehen, das Wort klar zu sagen, es engagiert zu sagen, mit allen Konsequenzen, jedem zu einem Gespräch zur Verfügung zu stehen, der ihn suchte, zu sagen, ich sitze dann hinterher da und wer kommen will und beten will, soll kommen. Aber nicht den Menschen zu packen mit einer Methode. Die Gefahr ist so groß. Und er hat die Aufgabe des Evangelisten oft verglichen mit der Magd im Hause des Syrers Naaman. 2. Könige 5, Vers 1 bis 3. Was hat die gemacht? Sie hat ihrem Herrn gesagt, wo es die Hilfe gibt. Und er sagt, das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Wir wissen, wo es die Hilfe gibt. Wir haben das Evangelium anvertraut. Und das haben wir zu sagen. Und dann haben wir den Menschen in der Hand Gottes zu lassen. Und nicht selber an ihm rumzuzupfen und ihn methodisch nachzubearbeiten. Letzter Punkt. Am Ende bleibt die Frage, wer übernimmt den Part des Dienstmädchens? Es gibt ja gleich Abendessen, das sage ich zu Ihrer Motivation. Aber wer übernimmt jetzt den Part des Dienstmädchens im Sinne von 2. Könige 5? Wer trägt die Evangelisation? Wo liegt die Verantwortung? Auch an diesem letzten Punkt wurde Martin Lloyd-Jones zu einer Überzeugung geführt, die ihn in tiefe Konflikte mit anderen Evangelikalen brachte. Wer trägt die bibeltreue Evangelisation? Mit dem Aufkommen der speziellen evangelistischen Methoden im 19. Jahrhundert wurde die Evangelisation allmählich immer mehr zu einer Sache spezieller großer Organisationen. Erst eigentlich im 19. Jahrhundert. Und dafür wurden unter anderem pragmatische Gründe angeführt, größere öffentliche Aufmerksamkeit, mehr finanzielle Mittel, größere Durchschlagskraft und so weiter. Was war die Folge? Die Gemeinden brachten sich ein in diese Organisationen, sie trugen aber nicht die letzte geistliche Verantwortung. Und die Evangelisation wurde verlegt von der Ebene der Gemeinde auf die Ebene von Bewegungen. It's not the level of the church, hat Lloyd Jones dann gesagt, sondern it's the level of movements. Movements statt church. Bewegung statt die Kirche Jesu Christi. Bewegungen, spezielle Bewegungen für Evangelisation übernehmen jetzt die Verantwortung. Zum Beispiel, wir kennen die Lausanne-Bewegung, die Pro-Christ-Bewegung, die Billy Graham Evangelistic Association und so weiter und so weiter. Und im Zuge dieser Delegation der Verantwortung an die Bewegung wurde Evangelisation immer mehr als Sonderaktion verstanden und nicht in erster Linie als kontinuierliche Aufgabe der Gemeinde. Evangelisation wurde immer stärker formal verstanden und nicht material. Sie erinnern sich an unseren Punkt 1. Martin Lloyd-Jones hat dieses Auseinanderdriften von Gemeinde und Evangelisation mit einiger Sorge gesehen. Er war nicht gegen die Zusammenarbeit derer, die in den Basics des Evangeliums übereinstimmen, in den Grundlagen. die wirklich gemeinsam Jesus als ihrem Herrn folgen, die die Bibel gemeinsam als das unfehlbare, irrtumslose Wort Gottes anerkennen. Er war nicht gegen eine Zusammenarbeit solcher im Bereich der Evangelisation. Aber er war gegen eine Verlagerung der Evangelisation heraus aus der eigentlichen Gemeinde, weil er darin auch einen Verstoß gegen die Vorgabe des Neuen Testaments sah. Er fragt einmal in einem Aufsatz: Should evangelism be in the hands of movements for evangelism? Is that scriptural? Sollte wirklich Evangelisation in der Hand von Bewegungen bleiben? Ist das schriftgemäß? Isolieren wir damit nicht die Evangelisation und sorgen wir nicht damit dafür, dass Evangelisation und anschließende Lehre auseinandergerissen werden? Hier liegt der Hauptgrund für den Zusammenhang von Gemeinde und Evangelisation. Sie haben das sicherlich schon gemerkt. Der Missionsbefehl in Matthäus 28 ist zugleich ein Lehrbefehl. Geht hin in alle Welt und lehret sie halten alles, was ich euch gegeben habe. Integriert sie in die Gemeinde und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und dieses wird auseinandergerissen. An dieser Stelle hat im zurückliegenden halben Jahrhundert vor allem die Billy Graham Gesellschaft und viele andere evangelikale Organisationen, die alle mehr oder weniger von Billy Graham und seinen Mitstreitern beeinflusst worden sind, bis hin zur Deutschen Evangelischen Allianz, hat diese Entwicklung einen dramatischen Dammbruch ausgelöst. Wollte man zunächst nur mit den evangelikalen Geschwistern zusammen evangelisieren, also mit denen man die Grundüberzeugung teilte, hat Billy Graham schon bald die Türen weit geöffnet für liberale Protestanten, römische Katholiken und andere. Schon in den 50er Jahren. Und man trat an unter dem Motto Cooperation without compromise, das heißt Zusammenarbeit ohne Kompromisse. Aber ich frage Sie, wie soll das gehen? Dieser Anspruch erwies sich als Selbsttäuschung und das Ergebnis war, dass die Zusammenarbeit mit den Gegnern des Wortes Gottes und ein protestantischer Theologe, der eine liberale Theologie vertritt, der die Autorität der Heiligen Schrift untergräbt, der den Sühnetod und die Auferstehung Jesu und seine Wunder und seine Jungfrauengeburt bestreitet, ist ein Gegner des Wortes Gottes. Und mit solchen Gegnern des Wortes Gottes, mit solchen, die ein anderes Evangelium glauben und verkünden, wie die römisch-katholische Kirche nach ihren Bekenntnissen, eine Zusammenarbeit mit solchen hat tiefe, tiefe Löcher in das Schiff der Evangelikalen gerissen. Und wir merken die Folgen heute deutlicher denn je. Und durch diese Löcher sind falsche Lehren eingezogen, eingeflossen und haben das evangelikale Boot nahe an den Schiffbruch getrieben. Wer 2. Korinther 6, Vers 14, dass wir nicht am selben Joch ziehen sollen mit den Ungläubigen, ignoriert, bezahlt dafür auf lange Sicht einen hohen Preis. Und Sie kennen die Zitate von Billy Graham aus den letzten Jahren, wo er dann so weit gegangen ist, den Papst zu loben als einen der wichtigsten Evangelisten oder ihn vorzuschlagen für als Mann des Jahres, obwohl dieser Papst die Vermischung mit den auch außerchristlichen Religionen massiv vorantreibt. Und Sie haben wahrscheinlich jene Äußerungen gelesen aus dem Jahr 1996, wo Graham in einem Interview mit der Zeitung Parade sagte: Ich selbst und mein Missionsdienst halten völlig fest an den fundamentalen Grundsätzen des christlichen Glaubens. Aber als Amerikaner respektiere Wege zu Gott und als Christ bin ich aufgerufen, sie zu lieben, hat Billy Graham gesagt. Und 1997 hat er in einer Fernsehsendung mit Larry King gesagt: Mit dem Vatikan komme ich sehr gut klar, ich mag den Papst sehr, er und ich stimmen in fast allem überein. Und über den jüdischen Rabbi Tannenbaum hat er in derselben Sendung gesagt: Ich verlasse mich ständig auf ihn, theologisch, geistlich, in jeglicher Hinsicht. Und wie kommt es denn dazu, dass Billy Graham unisono mit dem damaligen Präsidenten Clinton sich massiv gegen jene Aktion seiner eigenen südlichen Baptisten ausgesprochen hatte, gezielt unter Moslems zu evangelisieren? Warum denn? Warum denn? Dieser öffentliche, er hat doch kaum jemandem gern öffentlich widersprochen, Billy Graham. Aber er hat seine eigenen südlichen Baptistenvereinigung, ist er in die Parade gefahren, hat es also schlecht, so spezielle einzelne Religionen herauszuhaben, nun gezielt Moslem-Missionen zu machen. Anstatt dem Bill Clinton über den Mund zu fahren und ihn von solchen Thesen zurückzuholen. Das sind die Folgen. Und wir könnten die Folgen an vielen anderen Vertretern der evangelikalen Community aufweisen. Traurige Folgen. Auch an einem der Schützlinge von Martin Lloyd-Jones, die ihm am innigsten ans Herz gewachsen waren. Und das war James I. Packer, dem wir so viele wichtige, gute, weiterführende Bücher verdanken. Und im Laufe der Zeit merkte Lloyd-Jones, dass Packer sich immer stärker für die Zusammenarbeit mit Liberalen und Anglo-Katholiken war ja dort in der anglikanischen Kirche. Und in der anglikanischen Kirche gab es ganz klarstehende Evangelikale und es gab sehr romfreundliche Anglo-Katholiken. Und er hat sich immer stärker der Zusammenarbeit mit diesen geöffnet. Martin Lloyd-Jones hat ihn gewarnt, aber Packer hat Lloyd-Jones Warnungen in den Wind geschrieben. Und so kam es, dass Packer dann diese Öffnungspolitik gegenüber dem Katholizismus mitbetrieben hat, ganz aktiv mitbetrieben hat. Und das ging so weit, dass er einen Kommentar geschrieben hat, so ein Klappentextzitat für dieses Buch von Peter Kreeft, das Ecumenical Jihad heißt. Und in diesem Buch vertritt Peter Kreeft die These, dass um dem Materialismus zu begegnen, man einer Koalition bedürfe zwischen denen, die überhaupt noch monotheistisch glauben. Zwischen Moslems, Katholiken, Protestanten. Jetzt stoppe ich die Uhr, die mich stoppen will. Ja. Und Peter Kreeft schlägt vor, als ein verbindendes Element zwischen Katholiken, Moslems, Protestanten, Juden, die römisch-katholische Eucharistie, das sogenannte katholische Abendmahl zu verstehen und eine gemeinsame Hinwendung zu Maria. All dies schlägt Peter Kreeft in diesem Buch vor. Und James R. Packer haut dem Peter Kreeft, mit dem er mittlerweile, Kreeft ist ein Katholik, der sich sehr gut in der Anti-Abtreibungsdebatte und so weiter eingesetzt hat, eben von daher sehr vertrauenswürdig für viele Evangelikale. Und anstatt nun, dass James R. Packer dem Kreeft dieses Buch um die Ohren haut und ihn schüttelt und packt und versucht zurückzuholen, schreibt er ihm auf diese Rückseite folgendes Wort: Dieses kleine Buch öffnet vor uns eine weitreichende Perspektive. Mit großer Kraft untersucht Peter Kreeft Haltung, Allianzen, Strategien über die heutige Situation. Und dann sagt Packer, Katholiken, Protestanten und Orthodoxe sollten in gleicher Weise Peter Kreefts Vision gewichten, untersuchen und darüber gemeinsam diskutieren. What if he is right? Was, wenn Kreeft recht hat? Schreibt James I. Packer. Und so hat James I. Packer sich auch eingesetzt für diese Aktion Evangelicals and Catholics Together. Evangelikale und Katholiken müssen jetzt gemeinsam evangelisieren. Und John MacArthur hat einmal berichtet, wie er und R.C. Sproul nun versucht hätten, mit James Packer und Chuck Colson, der ja auch auf dieser Linie von Packer liegt, zu reden in einem Hotelzimmer. Ich glaube, da waren sie eingeschlossen fast einen ganzen Tag lang und haben miteinander gesprochen. Und John MacArthur und Sproul haben versucht, Packer und Colson wach zu rütteln und sagen, überlegt doch mal, ihr verkauft hier die Grundlage des Evangeliums. Packer hat immer wieder versucht, diese Schritte zu rechtfertigen, die sie gegangen sind, auf den Katholizismus zu. Und am Ende hat John MacArthur gefragt, wo ist denn dann bitteschön die Grenze zwischen Christ und Nicht-Christ? Wo überschreitet man sie? Und er hat Packer gefragt, James, gibt es ein Minimum, was einer glauben muss? Was ist das Minimum? What is the irreducible minimum, das einer glauben muss, um zu Jesus zu gehören? Und Packer hat ihm geantwortet, that's a good question. Verstehen Sie? Und nicht mehr. Und John MacArthur hat das nicht triumphierend oder ironisch erzählt, sondern tief erschüttert, weil es zeigt, wohin die gemeinsame Sache, die man mit Gegnern des Evangeliums macht, führen kann. Lloyd-Jones hat das bei seinem James I. Packer sehr früh gesehen. Aber er hat ihn nicht von diesem Weg zurückbringen können. Packer war für Lloyd-Jones wie Timotheus für Paulus. Und dann hat Lloyd-Jones mit ihm die Zusammenarbeit in einer großen Konferenz, die sie gemeinsam veranstaltet hatten, über viele Jahre hin beendet. Er hat sicherlich nicht aufgehört, den Kontakt zu Packer zu halten, für ihn zu beten. Aber er hat gesehen, welch weitreichende Konsequenzen hier auf ihn zukamen. Und so hat Martin Lloyd-Jones auch versucht, Billy Graham zur Umkehr zu bewegen. Er hat ihm die Folgen solcher Entwicklungen deutlich vor Augen geführt. Und ich habe mich manchmal gefragt, was hätte alles verhindert werden können, wenn Graham sich diesem wirklich liebevollen, beständigen Versuchen von Martin Lloyd-Jones nicht entzogen hätte. Wenn er bereit gewesen wäre, seine Politik im Licht des Evangeliums zu überprüfen. Ein letzter Satz noch zu Deutschland. Auch Pro Christ hat die Zusammenarbeit mit liberalen und katholischen Gemeinden schnell vorangetrieben. Die Zusammenarbeit mit den Charismatikern und Pfingstlern sowieso. Und Sie haben wahrscheinlich auch schon gelesen, dass im Februar 2002 nun eine gemeinsame Erklärung der Weltevangelischen Allianz mit dem Vatikan herausgebracht werden soll. Und diese gemeinsame Erklärung soll eine Hilfe sein, so hat Rolf Hille gesagt, für die künftige Zusammenarbeit, wie etwa auch in der Evangelisation pro Christ. Diese Entwicklung hat zwei große Zerstörungen unter den Christen angerichtet. Erstens, viele, die durch das Evangelium angesprochen wurden, sind mutwillig falschen Lehren ausgesetzt worden. Und John Wesley hat einmal gesagt, Menschen zum Glauben zu rufen und sie dann nicht in einer bibeltreuen Gemeinschaft zu verankern, bedeutet Kinderzeugen für den Mörder. Kinderzeugen für den Mörder, so hat es John Wesley gesagt. Das ist der eine große Schaden, der durch diese Politik angerichtet wurde. Und ein zweiter großer Schaden ist der, die Evangelisation wurde zum Transmissionsriemen für die ökumenische Unterwanderung der Evangelikalen. Die Evangelisation wurde instrumentalisiert zur Vermischung von Wahrheit und Lüge. Oft nicht absichtlich. Oft haben diejenigen, die dieses betrieben, mit guten Absichten gehandelt, weil sie möglichst viele Menschen erreichen wollten. Aber sie haben unendlich großen Schaden angerichtet. Wie anders hätten die Dinge laufen können, wenn Graham sich den Einwänden von Martin Lloyd-Jones geöffnet hätte. Stattdessen musste Lloyd-Jones hinnehmen, dass weltweit über ihn verbreitet wurde, und das lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen, dass weltweit über Martin Lloyd-Jones verbreitet wurde, er sei gegen Evangelisation. Zitat, das wurde von der Billy Graham Organisation über mich persönlich weltweit verbreitet. Ich habe Briefe aus verschiedenen Erdteilen erhalten, die mich fragten, ob diese Behauptung denn wahr sei. Ich habe solche Briefe unter anderem aus Japan und Singapur bekommen, aus Australien, Neuseeland und den USA. Ist es wahr, dass Sie nicht an Evangelisation glauben? Dies wurde deshalb behauptet, weil ich die Billy Graham-Feldzüge und seine Organisation nicht unterstützt habe. Verstehen Sie, hier kommt dieser ganze Konflikt nochmal auf den Punkt. Martin Lloyd-Jones hat sich darüber nicht wehleidig beklagt, aber manchmal, gerade in den späteren Jahren, hat er doch darunter gelitten, dass er sich innerhalb der evangelikalen Welt oft recht einsam vorkam. Recht einsam. Und dennoch hat Gott es geschenkt, dass durch ihn und durch diejenigen, die seine Ansätze und Erkenntnisse aufnahmen und weitertrugen, und nicht zuletzt durch seinen genialen Biografen Ian H. Murray, dass dadurch viel, viel Segen bewirkt werden konnte für die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt. Einer von denen, die durch Martin Lloyd-Jones reich beschenkt wurden, ohne ihm jemals persönlich begegnet zu sein, bin ich selbst. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute Nachmittag nur einen Ausschnitt betrachtet. Nur einen Ausschnitt aus dem Werk von Martin Lloyd-Jones, wenn auch einen ganz wichtigen, in dem er uns als Schrittmacher und Mutmacher dienen kann, als Orientierungshilfe und Ermunterung auf dem großen Feld der Evangelisation. Wir haben 5 Leitlinien gefunden, 5 Grundsätze. Was ist bibeltreue Evangelisation? Nicht eine bestimmte Veranstaltungsform, sondern die treue Weitergabe des Evangeliums. Zweitens, worauf zielt Evangelisation? Nicht auf Lebenshilfe. Das ist sicher ein Nebenprodukt, das hat auch seinen Ort, das kann auch thematisiert werden. Aber es ist nicht das eigentliche Ziel, sondern Evangelisation zielt auf Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Drittens, wodurch wirkt Evangelisation? Nicht durch ausgeklügelte Methoden, nicht durch bestimmte Mechanismen, mit denen direkter Druck auf den Willen des Menschen ausgeübt wird, sondern Evangelisation wirkt durch die treue Ausrichtung des mächtigen Wortes Gottes, das selber stark ist und allein die Macht hat, Menschenherzen geistlich Tote aufzuerwecken zum ewigen Leben. Viertens, worauf verzichtet bibeltreue Evangelisation? Sie verzichtet auf alle zusätzlichen Stützen und Krücken, die Gottes Wort nicht nötig hat. Und fünftens, wer trägt bibeltreue Evangelisation? Es ist die Gemeinde Jesu, nicht bestimmte Organisationen, sondern es ist die Gemeinde Jesu Christi in der ganzen Welt. Und darum ist die KFG eines der wichtigsten Evangelisationswerke in unserem Lande. Die KFG ist eines der wichtigsten Evangelisationswerke in unserem Land, weil sie helfen, Gemeinden zu gründen, die dann an diesem großen Evangelisieren, die Gottes Wort nicht nötig hat. Und fünftens, wer trägt bibeltreue Evangelisation? Es ist die Gemeinde Jesu, nicht bestimmte Organisationen, sondern es ist die Gemeinde Jesu Christi in der ganzen Welt. Und darum ist die KFG eines der wichtigsten Evangelisationswerke in unserem Lande. Die KFG ist eines der wichtigsten Evangelisationswerke in unserem Land, weil sie helfen, Gemeinden zu gründen, die dann an diesem großen Evangelisationsauftrag teilhaben. Es ist wahr, auch wenn unser Herz für die Evangelisation schlägt, und ich denke, Sie haben gemerkt, dass auch mein Herz dafür schlägt, gerade dann sind wir hier oft mutlos. Weil die großen vermeintlichen evangelistischen Aktionen in unserem Land von anderen propagiert werden, deren Wege wir aus Gewissensgründen nicht mitgehen können. Und wir sehen mit Sorge, dass sie Mittel und Methoden verwenden, die von der Heiligen Schrift her nicht gedeckt sind. Und wir stellen oft fest, dass unsere Einwände und Korrekturvorschläge nicht gehört werden oder verdächtigt oder sogar verfemt werden. Und wir sehnen uns, wie Martin Lloyd-Jones sich sein Leben lang gesehnt hat, nach Erweckung. Wir sehnen uns danach, dass viele Menschen noch umkehren zu Jesus und gerettet werden aus der Verdammnis. Und wir verzweifeln doch nicht selten an unserer kleinen Kraft. Aber wir haben eine große Zuflucht. Hier müssen wir uns verankern bei unserem großen Gott und seiner großen Verheißung. Und so schließe ich mit jener kleinen Gemeinde in Philadelphia, denen es ganz ähnlich ging, den Jesus schreiben musste in diesem Sendschreiben in Offenbarung 3, Vers 8, du hast eine kleine Kraft. Und dennoch hat er gerade dieser Gemeinde in Philadelphia eine große missionarische Perspektive zugesagt. Du hast eine offene Tür. Und diese offene Tür bedeutet unter anderem auch eine große evangelistische Verheißung. Warum? Kleine Kraft und trotzdem große Aussichten. Du hast mein Wort bewahrt, sagt Jesus. Das ist das evangelistische Geheimnis der Gemeinde in Philadelphia. Du hast mein Wort bewahrt. Das war auch das Geheimnis von Martin Lloyd-Jones. Er war nicht fehlerlos. Er war nicht irrtumslos. Das ist nur die Bibel. Aber er war treu. Und das wollen auch wir von Jesus für uns erbitten, Gottes Wort nicht nötig hat. Und fünftens, wer trägt bibeltreue Evangelisation? Es ist die Gemeinde Jesu, nicht bestimmte Organisationen.